Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Ja, Stefan Paul, ich sitze mal wieder an deinem Esstisch.
Ja, ich freue mich.
Ist jetzt anderthalb Jahre her. Ziemlich genau, irgendwie Oktober 2012 habe ich hier das letzte Mal gesessen.
Ja, genau.
Ich dachte, ich käme mal wieder zurück.
Sehr schön.
Mal schauen, was ich so getan hatte in der Zeit. Ich bin ja damals gerade erst angekommen.
Ja.
Du hast auch viel erlebt eigentlich in der Zeit, habe ich so mitbekommen.
Ja.
Irgendwie haben wir uns dann doch nicht getroffen, obwohl wir eigentlich, ist es verrückt, so ein bisschen.
Stimmt, ne? In der gleichen Stadt.
In der gleichen Stadt und auch ähnliche Interessen.
Ja,
ja, und dann läuft man sich doch irgendwie wieder nicht über den Weg. Ist schon seltsam. Aber die Stadt ist doch, dafür ist die Stadt doch wieder größer.
Ja,
und ich komme auch nicht so häufig tatsächlich dazu, irgendwie an Veranstaltungen
und so. Hast du ja auch Familie und Kinder. Das spielt eine Rolle. Und allgemein finde ich, dass man sich immer weniger sieht, auch im Freundeskreis, weil es einfach auch so eine Lebensphase ist, wo gerade echt alles knallt.
Ja, ne?
Also es ist so, ja, Halbzeit, sagen die Pessimisten. Und da passiert halt unheimlich viel. Ne? Man ist jetzt so ein bisschen da angekommen und muss richtig reinhauen. Ne?
Ja, das stimmt.
Und so kommt das eben, dass man... Aber ich freue mich, dass du da bist, weil du ja auch immer mit vollen Taschen kommst.
Ja, genau. Ich habe ein bisschen was mitgebracht. Ich mache ja bei mir im Blog im Moment, ich habe mir so ein Mammutprojekt auferlegt. Nämlich im Prinzip virtuell mal ganz Frankreich zu bereisen,
ja.
Also das Weinland Frankreich.
Ja.
Und ich habe halt mit Champagner angefangen.
Ja, finde ich sehr guter Einstieg.
Und da bin ich jetzt mittlerweile schon durch die ersten zwei Gebiete durch, also Montagne de Reims, also rund um die Hauptstadt sozusagen, und dann das Mahntal und jetzt über Epernay nach an die Côte de Blanc gekommen. Und in Epernay sitzt halt Paul Roger.
Ja.
Und ich habe drei Champagner mitgebracht, den klassischen Brut, Reserve nennt er sich, und dann nochmal einen ohne Dosage, also einen ganz pur trockenen,
ja.
Und dann einen Demi-Sec, also einen halbtrockenen, ja. Champagner.
Ja, super. Und
wir können ja mal irgendwie, ich hatte es ja angekündigt, du hast ein bisschen was dazu ausgepackt, wir können mal heute so ein bisschen überlegen, wozu das eigentlich passt, wenn man es eben nicht als Aperitif nimmt, sondern tatsächlich auch mal als Essensbegleitung, ne?
Sehr gerne, das sowieso. Also was mich am Wein interessiert, ich bin ja kein Weinkenner, aber sehr wohl ein Weinenthusiast. Und was ich immer ein bisschen misse, auch gerade in der Berichterstattung in den Blogs, die Weinblogger trauen sich nicht ans Essen.
Ja.
Und die Foodblogger, die trauen sich nicht, einfach mal eine Flasche zu besprechen und so.
Mhm.
Und
es gibt bestimmt
wenig Ansätze, das mal zu ändern. Und ich finde das echt ganz schön, wenn man das so ein bisschen kombiniert, weil dazu sind die Dinge da, denke ich.
Eigentlich schon.
Ja.
Das passiert viel zu selten. Das hatten wir schon vorletztes Jahr, der Thorsten Goffin und ich, irgendwie auf dem Vinocamp auch festgestellt, dass da auch praktisch gar keine Foodblogger waren und dass man das eigentlich dringend mal ändern müsste. Dieses Jahr gibt es zumindest so ein paar Versuche, das mal auch zu
tun. Sehr schön,
ja. Ja, finde ich auch. Aber das ist eigentlich total schade, weil es so nah zusammenliegt.
Ja, und ich meine, der Alltag ist ja nicht voll mit Meditationsweinen, sondern man möchte ja einfach genießen und mal eine gute Flasche aufziehen und dazu auch was essen.
Ja, naja, eben. Finde ich auch. Fangen wir an.
Ja, super.
Ich mach mal auf.
Ja, wie lange ist denn die Weinreise angedacht? Deine virtuelle?
Ich weiß noch nicht. Also ich mache halt Pausen. Ne? Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie durchreisen. Also ich habe ja auch noch andere Themen da.
Ja.
Ich schaue mal.
Also ich glaube, da gibt es ja Gebiete, so Bordeaux. Da könntest du ja auch länger unterwegs sein.
Ja.
Ne?
Ja. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, Bordeaux am einfachsten letztlich.
Ja? Okay.
Über die großen Häuser, über die ganz wichtigen Weingüter schreibe ich ehrlich gesagt nicht, weil es da schon viel zu viel oder genügend, sagen wir mal, genügend Literatur gibt. Und ich glaube, da ist es interessanter, so ein bisschen die Nischen zu finden, die kleineren Sachen.
Ja.
Bordeaux hat ja auch so ein bisschen das Problem, dass die, ich meine, die oberen 10.000 sozusagen sind schon lange nicht mehr zu bezahlen.
Ja.
Und das ist auch nicht das, wofür ich eigentlich schreibe. Also ich schreibe nicht für die Leute, die sich für 500 € eine Flasche Wein leisten können.
Mhm.
viel interessanter ist, wenn du für 10 Euro, 15 Euro Weine findest, die richtig gut sind im Bordelais.
Ja. Ja.
Und das zu finden, das ist eigentlich spannend.
Ja, ich habe bei Thorsten Goffin gelernt, dass man dann auch immer ein bisschen gucken soll, wo sind denn die Gebiete, die angrenzen an die Großen und also von der Lage her oder dem Terroir sich vielleicht auch ähneln, wo das so ein bisschen Schnittmengen gibt. Ist das so?
Ja, das ist auch so. Ja. Das ist auch im Bordelais so. Also es gibt so diese sogenannten Côte du Bourg zum Beispiel ist so ein Gebiet, was so ein bisschen in der Nähe von Saint-Emilion-Pomerol liegt, auf der rechten Seite der Gironde. Das ist beispielsweise ein Gebiet, was immer besser geworden ist in den letzten Jahren. Wo immer mehr Weingüter dazugekommen sind, die so ein bisschen von sich reden machen. Es ist auch schon ein bisschen im Preis angestiegen, aber insgesamt kriegst du da halt wirklich teilweise sehr, sehr gute Qualität, auf jeden Fall.
Schön.
Und das ist auf der linken Seite, wo diese ganzen berühmten Gebiete wie Pauillac und so weiter sind, Saint-Gillon, Saint-Estève, da ist es halt, da musst du es echt mit der Lupe suchen, weil das so dicht besiedelt ist mit bekannten oder berühmten Weingütern, dass da gar nicht viel übrig bleibt tatsächlich. Ne?
Ja.
Aber gibt's auch. Also es gibt auch da.
Findest du noch Zeit, auch selbst zu reisen in die Weingebiete?
Zu selten.
Ja. Geht uns allen so, ne? Wahrscheinlich.
Ja. Ja. Also es kommt schon vor. Also ich mache ja mit diesem Podcast jetzt, habe ich letztes Jahr im Oktober angefangen, sozusagen eine Deutschland-Tour zu machen. Da habe ich ja mit der Mosel angefangen. Ja. Also das setze ich jetzt auch fort. Also da werde ich jetzt, ich denke mal, als nächstes nach Württemberg fahren und da ein paar Weingüter besuchen.
Ja. Das ist meine Heimat, da komme ich ja her.
Ja,
ja, Baden-Württemberg-Bodensee ist ja auch schöne Weine zu finden. Ja.
Da werde ich auch irgendwann einen Abstecher machen.
Bin ich super gespannt, was du herausfindest.
Ja, also das ist auch das Weinbaugebiet. Ich komme ja selber nicht aus dem Weinbaugebiet, ich komme vom Niederrhein. Aber der Bodensee ist das Weinbaugebiet, in dem ich häufig war, weil meine Patentante da gelebt hat, in Stetten bei Meersburg.
Ja.
Und da habe ich viele Ferien verbracht. Und ich bin immer von Stetten aus durch die Weinberge nach Meersburg. Und damals wurde aber noch wie die Hölle gespritzt da. Da hattest du ständig diesen Dunst der Spritzmittel über den Weinbergen liegen.
Ja.
Das ist komplett anders geworden.
Ja, die ist eine neue Generation am Ruder und die wollen alle was reißen. Das ist aber überall so, in allen Weinanbaugebieten in Deutschland, oder?
Ja, ja.
Also es ist der Knaller, was passiert und wie groß die Weine sind zum Teil. Also echt super.
Ja. So. Und das ist am Bodensee auch. Also es gibt echt gute Weingüter mittlerweile. Also da, wo ich immer durchgelaufen bin, weiß ich mittlerweile, dass das Weingut aufricht. Meersburger Weingut und die machen echt tolle Sachen, super. Beispielsweise.
Ja. Sehr schön.
Ja.
Jo. Mal probieren.
Zum Wohl, ja.
Zum Wohl.
Paul Roger war der Lieblingschampagner von Winston Churchill.
Ja.
Das war Ende des 19. Jahrhunderts gegründet und hat fast ausschließlich nach England verkauft.
Ja. Sag mal, habe ich denn eigentlich die richtigen Gläser ausgesucht?
Ich finde das völlig okay. Das sind ja keine Champagnergläser, sondern eher so Universalgläser.
Genau, das ist eigentlich so das Chianti-Glas eigentlich eher. Ja. Kann man denn Champagner in solchen Gläsern trinken und verkosten?
Ja, finde ich. Also ich würde nie einen Champagner aus einer klassischen Champagnerflöte mehr trinken.
Nee, ne, das macht keinen Sinn. Und auch die Cocktailschale, die lagen ja auch. Das geht das ja gar auch nicht.
Nutzen. Repräsentieren, also wenn du das irgendwie über die Gläser laufen lässt vielleicht oder so. Nee, also ich trinke Champagner auch aus meinem Universalglas oder aus dem Weißweinglas.
Ja,
oder aus einem kleineren Rotweinglas.
Auch wenn du Gäste hast? Wie servierst du es, wenn du Gäste hast?
Wenn ich Gäste habe, bekommen die eigentlich immer nur ein Glas.
Ja.
Ich habe von, wie heißt denn jetzt? Also entweder von Salto oder von ein anderes Universalglas, auf dessen Namen ich gerade nicht komme.
Ja.
Gabriel, genau. Es gibt so einen Schweizer Weinkritiker, der heißt Gabriel, René Gabriel. Und der hat halt mit einer, glaube ich, auch österreichischen Glasmanufaktur so ein Standard, so ein Universalglas entworfen. Und das nehme ich für alles.
Das finde ich nämlich spannend, super.
Das nehme ich auch für Veranstaltungen. Und da bist du eigentlich immer auf der sicheren Seite.
Also und kostet auch nicht so viel, wenn mal eins runterfällt.
Nee, kostet auch nicht so viel. Und ich habe jetzt entdeckt von Stölzle, das ist ja so eine Lausitzer Glasfirma, eine deutsche, die für eigentlich für kleines Geld gute Glasqualität liefern. Die haben eine Serie, die nennt sich Quadrophil, und die sind auch sehr gut.
Super.
Die kosten auch, ich weiß nicht, 5 Euro das Glas oder so.
Super Tipp, danke. Ja, gucke ich mir mal an.
Guck mal.
Sehr gut
trinken, ne?
Ja. beim Champagner verkosten. Da hat er eine Menge Kohlensäure.
Ja.
Du hast sie jetzt fast schon beim Riechen schon rausgeschleudert, fast, ne?
Nee? Nee, sieht nur so aus.
Sieht nur so aus.
Ja.
Also das Hendrik Thoma hat mir zu mir gesagt, Champagner in großen Schlucken verkosten. Ja, genau. Unterschreibst du das?
Ja, absolut.
Ich finde nämlich auch wirklich, auch jetzt, der offenbart sich immer erst, wenn man so einen Mund voll hat.
Ja.
Das finde ich bei Champagner ist... Teilst du das?
Ja, also ich finde sowieso, also wenn ich auf so Verkostungen bin, mir ist das vorletzte Woche wieder aufgefallen, da war ich hier auf so einer Kalifornien-Verkostung.
Ja.
Da standen 12 Gläser, alle eben immer mit so einem guten Schluck drin. Und ich hatte die alle leer, die Gläser. Also ich habe die natürlich gespuckt, bis auf 2.
Mhm.
Aber ich hatte alle leer und die anderen, die waren mehr oder weniger noch voll. Die haben immer nur so ein bisschen genippt. Mhm. Kann ich nicht, will ich auch nicht.
Ja.
Also entweder ich habe den Mund voller Wein richtig und kann den so ein bisschen schlürfen und dann auch im Mund genießen, selbst wenn ich ihn ausspucke. Oder ich lasse es.
Ja.
Aber jetzt irgendwie nur so ganz vorsichtig daran zu nippen, ist irgendwie nicht so mein Ding.
Nee, ich trinke auch gerne, ich schlucke auch gerne bei Probenwein, außer wenn ich natürlich auf einer Messe bin, dann wird es nicht funktionieren. Aber ansonsten nehme ich diesen Schluck Wein schon als das Privileg des Weinenthusiasten, der es eben nicht beruflich so unglaublich viele Weine probieren muss, jeden Tag oder so. Ne?
Ja. Ja,
ja. Ja, der ist toll hier, sehr, sehr schön.
Also der ist halt eben jetzt Brutqualität. Das heißt, er wird so um die 10-12 Gramm Dosage haben.
Mhm.
Wird ja nachher erst zugesetzt, ne? Ganz zum Schluss. Und bei den anderen hat man mehr oder weniger den gleichen Grundwein, aber der wird dann eben anders ausgebaut. Ne?
Ja. Der Paul Roger ist auch einer, der sehr vertreten ist in den Bars. Ne? Das ist ein sehr beliebter Bar-Champagner, ist richtig?
Ja.
Die Barleute fahren dann tierisch drauf ab. Ne?
Paul Roger wird sehr gerne genommen, Gosset wird sehr gerne genommen.
Ja.
Ja. Das sind auch so, ich glaube, ähnliche Größen, ähnlich große Häuser. Also das sind nicht die ganz großen, ganz großen Marken, die eben in der Preislage dann auch andere Qualität liefern. Also da bist du mit denen deutlich besser aufgehoben.
Ja.
Und aber die sind halt auch nicht so freakig jetzt wie irgendwelche Winzer-Champagner. Ne?
Also wollte ich nämlich gerade sagen.
Die haben natürlich wirklich eine durchgängige Jahrgangsqualität, also von Jahr zu Jahr. Der hat ja keinen Jahrgang, aber die arbeiten im Prinzip von der Idee her eher wie die großen Häuser.
Mhm.
Das heißt, die vertreten einen ganz bestimmten Stil, den die jedes Jahr praktisch neu erreichen wollen. Und aber von der Qualität her liegen die in den, ich sag mal, in dem Anfangsbereich so um die 30 Euro herum.
Ja.
Halt viel, viel, sind die qualitativ viel, viel besser als jetzt die großen Marken.
Ja, und er schlotzt sich halt auch saugut weg, muss ich sagen. So, das ist einfach, von dem bestellt man auch ein zweites Glas.
Ja.
Ja.
Wozu würdest du sowas, also was würdest du dazu essen?
Also, grundsätzlich finde ich, dass zu Champagner sehr gut passt. Champignons sind ganz toll.
Ja.
Also wenn ich jetzt den zum Beispiel zu einer Vorspeise machen würde, würde ich vielleicht einen Champignonsalat machen. Ich finde, dass der auch extrem gut hier zu diesem Camembert, Romig-Camembert passen könnte. Stelle ich mir sehr gut vor.
Mhm.
Und dann habe ich auch hier, und das finde ich also ein wirklich für... Ich trinke jetzt nicht dauernd Champagner, aber für die meisten Champagner ist es ganz toll, diesen das ist ein spanischer Ziegenkäse.
Ah, okay.
Gibt es jetzt auch deutsche Anbieter, Ziegengouda heißt das hier.
Ja.
Ist ähnlich gemacht. Ja. Und das ist zu Champagner ein
Ich probiere mal,
ja. Ja, bitte. Unbedingt. Die Rinde musst du abmachen. Das ist bei den Spaniern immer irgendwie so ein gefärbter Kram. Das riechst du schon. Diese Frische, diese leichte Säuerlichkeit.
Ja.
Und dann eben doch im Mund sehr cremig.
Also. Und eben diese typische Ziegennote.
Ja. Und der muss jung sein, damit diese Ziegennote eben wirklich nur so eine Begleitung ist. Ne? Mhm. Und da jetzt noch ein Birnenschnitz dazu und dann diesen Champagner. Ich denke, das ist eine tolle Sache auf der Terrasse oder so. Mhm. Ich habe jetzt noch einen dritten Käse hier. Das ist der Morbier.
Ja.
Mit dieser Ascheschicht, die sich so einmal mittig da durchzieht. Und das ist auch, finde ich, zu Champagner ein sehr schöner Käse zu Champagner. Der ist jetzt ein bisschen würziger als die Ziege.
Das ist diese
ja.
Kombination aus Abendmilch und Morgenmilch, ne?
Genau.
Was ich festgestellt habe, was auch super passt zu Champagner, ist Parmesan, gereifter Parmesan.
Oh, glaube ich.
Mhm. Und dieser leicht süßlichen, kristallinen Struktur da drin, das passt auch super.
Super, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, du hast mir verraten, dass du nachher noch einen etwas süßeren, ne?
Ja.
Und ich glaube, der Morbier geht dann besser zu dem Süßen. Willst du das unterschreiben?
Ja, das glaube ich auch.
Ja.
Wir können den ja im Prinzip auch holen. Du hast ja zwei Gläser geholt.
Ja.
Wir können die ja auch durchaus parallel verkosten.
Ja. Ja, dann machen wir das doch mal.
Machen wir das mal.
Da steht jetzt Rich auf der Flasche als Bezeichnung.
Genau, und da unten klein steht Demisec.
Aha, ja. Okay.
Also das ist die offizielle Bezeichnung und Rich ist das, wie die das benennen. Dann.
Ja. Ja, weil die sich immer noch sehr stark historisch am englischen Markt befinden.
Ja. Ja. Ah, ja, also ich glaube, die verkaufen auch heute noch deutlich am stärksten am englischen Markt.
Ja.
Sind aber hier auch ganz gut vertreten mittlerweile.
Vielen
also
Dank.
Die hatten, glaube ich, vor dem Zweiten Weltkrieg hatten die, glaube ich, tatsächlich 98% Export nach England. Das dürfte praktisch sonst keiner geschafft haben.
Das ist wie in den alten Sherry-Häusern, ne? Die haben auch immer alles nach England
gefahren. Alles nach England. Port, Sherry. Ja, genau, die ganzen aufgesprütteten Sachen.
Ja,
ja. Und die verkaufen ja auch viel Champagner auch bis heute noch auf der Insel. Ja.
So, jetzt bin ich gespannt.
Das ist, ich finde Demisec, also alles, was süß wird an Champagner, total spannend. Man bekommt es selten.
Ja.
Es gibt wenige, die das konsequent machen.
Ja. Warum ist das wohl so?
Wahrscheinlich ist das ähnlich wie so ein bisschen überhaupt mit
bei den Weinen ist ja auch.
Genau, mit halbtrockenen Weinen. Ja. Es gibt also so viele Leute, die irgendwie sagen, nee, die trinken dann lieber trocken, aber sozusagen am Rande zu halbtrocken. Ja. Weißt du, so 9 Gramm Restzucker im Wein steht aber trocken drauf und das finden die dann toll.
Ja. Sehr schön. Ja.
Aber halbtrocken, nee, feinherb drauf sollte nicht draufstehen.
Ja.
Ne? Ich glaube, das ist mit dem, man traut sich zu selten, vielleicht auch gerade Männer, könnte ich mir vorstellen, tatsächlich mal zu einem in Anführungsstrichen süßen Wein zu greifen.
Ja.
Wenn du den Leuten das aber einschenkst normalerweise, die meisten sind begeistert.
Ja, ganz toll. Und jetzt wird aus dieser leichten Frische wird jetzt so ein richtiger Mund voll, ne?
Ja.
Ne?
Ja.
Ja. Sehr, sehr schön. Und ich glaube, das klappt jetzt auch mit dem Morbier sehr gut.
Ja, das glaube ich auch.
Und ein frisches Baguette dazu.
Mhm. Bei diesen süßeren Sachen ist es halt, also da bei allen Weinen, aber gerade natürlich auch bei Champagner, muss halt die Säure dann stimmen. Ne?
Ja.
Und das ist dann letztlich wieder die Kunst des Kellermeisters, die Weine so zusammenzustellen, dass man imaginiert, dass zum Schluss halt nochmal irgendwie, weiß nicht, 20, 30 Gramm Zucker draufkommt.
Ja. Spitze. Also der ist dann natürlich auch toll zum Dessert, ne?
Mhm. Das geht dann schon zum Dessert,
ja.
das ginge dann auch zu Speisen, die eine gewisse Schärfe auch haben. Ne?
Ah, ja. Mhm.
Also sowas könnte man, glaube ich, durchaus auch mal mit einem Curry, mit einem fruchtigen, etwas schärferen Curry probieren. Ne?
Oh ja.
Ja. Man muss ja nicht immer auf Stillwein, bei Stillwein bleiben.
Nee, das stimmt. Und als Dessert eine schöne Mandelmus mit Mangokompott dazu. Mhm. Mhm. Oder man macht einen Traubenkompott. Dann hat man den direkten
Anschluss. Eine traubige.
Mhm. Ja. Mhm. Sehr, sehr gut. Toll. Das ist stilles Wasser.
Ja.
Eau de Robinet.
Ja. Als wir das letzte Mal zusammen saßen, hattest du gerade dein Projekt mit Tim Melzer abgeschlossen.
Ja.
Das vegetarische Kochbuch von ihm.
Mhm.
Seitdem ist ganz viel vegetarisch passiert bei dir.
Ja, das stimmt. Und ich muss da jetzt auch langsam mal die Notbremse ziehen. Also es war tatsächlich so, ich hatte ja mit GoVeggie eine App veröffentlicht mit vegetarischen Rezepten von mir. Und das war eben so aus der Not geboren, weil ich dachte, Mensch, vegetarisch ist schon toll, weniger Fleisch ist super. Aber wie kann man das machen, dass es halt lecker aussieht und dass es eben schmeckt und vor allen Dingen, dass auch Männer davon satt werden.
Mhm.
Und damals habe ich eben diese App gemacht, GoVeggie. Dann kam Tim mit seiner Greenbox, die ich eben mitproduziert habe und dann als Autor eben auch geschrieben. Und danach kam dann Deutschland vegetarisch. Das ist im vergangenen Jahr im Herbst rausgekommen und ist ein Riesenerfolg. Also wir hatten schon vor Weihnachten die zweite Auflage, sind jetzt in der dritten Auflage und das entpuppt sich als konstanter Longseller. Was wir da gemacht haben, ist, wir haben die deutsche Küche nicht vegetarisiert, also weil das hätte ich nicht gemacht, irgendwie jetzt im Königsberger Klops aus Tofu, sondern wir haben uns angeschaut, was gibt es eigentlich, was ist eigentlich verwurzelte vegetarische Tradition in Deutschland, und als die Herausgeberin Katharina Seiser mich fragte, ob ich mir das zutrauen würde, eben den Nachfolger von Österreich vegetarisch zu schreiben, da dachte ich, Mensch, die Österreicher haben das ja einfach mit ihrer Mehlspeisenküche.
Mhm.
Ich bin mir nicht sicher. Und ich hatte eben den Verdacht, dass dieses Vorurteil, dass wir eben eine Fleisch- und Wursteküche haben, und für die sind wir ja auch im Ausland berühmt, dass das eventuell dieses Projekt zum Scheitern bringt, und war dann sehr erstaunt, dass das, was da eben Wursteküche und Fleischküche ist, ging los in den Wirtschaftswunderjahren.
Ach.
Also vorher, Deutschland war immer ein sehr armes Land, Landwirtschaft, ein bisschen Bergbau, ein bisschen Fischerei. Und ich bin dann in die Archive und habe wirklich geforscht. Das war mehr, dieses Kochbuch war gar nicht so sehr meine Kreativität als Koch gefragt, sondern mehr so ein journalistischer, fast schon journalistischer Auftrag, eine Forschung zu machen. Und ich habe Sachen entdeckt und da einen Schatz gehoben, der wirklich gewaltig ist. Also wir mussten uns nicht verbiegen, sondern wir haben, also gerade Ruhrgebiet. Ich dachte so, Baden und Württemberg, das werden so die Glanzpunkte kulinarisch auch sein. Aber ganz große Sache auch aus dem Ruhrgebiet kam unheimlich viel an tollen Sachen. Der Norden auch ganz wunderbar. Und ich freue mich sehr darüber, weil das sind wirklich echte Seelenwärmer. Und es sättigt und es ist so schön rustikal. Und das gefällt mir eigentlich sehr daran, dass du eben auch ohne Fleisch diesen rustikalen Aspekt auf den Teller und auf den Tisch bringst. Das gefällt mir sehr. Und dann begann aber, und da schließt sich der Kreis, diese Zeit, dass plötzlich Radiosender anriefen, um mich zu veganen oder vegetarischen Themen zu befragen.
Mhm.
Dann kamen die ersten Anfragen von Buchverlagen, ob ich nicht auch ein veganes Buch machen könnte.
Mhm.
Und das war der Punkt, wo ich dachte, so, jetzt ist es aber mal gut.
Ja.
Weil ich geriet schon so ein bisschen in Verdacht, der neue vegan-vegetarische
Kulinarik-Papst Deutschlands.
Nicht Papst, aber zumindest auch einer der vielen Botschafter, die jetzt überall auftauchen zu werden. Und das wollte ich nicht.
Mhm.
Weil ich bin immer noch in erster Linie als Koch ein Genussmensch.
Mhm.
Und für mich gehört Fleisch, und zwar gutes Fleisch, selbstverständlich dazu. Sicher nicht aller Tage. Aber ich denke, und das ist das Schöne an dieser neuen Bewegung in Anführungsstrichen, dass das mittlerweile ein Allgemeinplatz ist. Weniger Fleisch ist einfach klasse.
Ja.
Und ich wollte jetzt ein bisschen...
Weniger Fleisch und immer mit dem Zusatz gutes Fleisch.
Genau.
Am besten ziemlich genau wissen, wo es herkommt.
Ja. Und meine Rede war damals eigentlich immer, dass ich gesagt habe, du kannst den Leuten nicht sagen, weniger Fleisch und ihnen dann nichts an die Hand geben, was sie ähnlich happy macht wie ein Schnitzel. Mhm. Und ja, das ist aber jetzt, also für mich ist das ziemlich durch. Ich empfinde also auch gerade die vegane Diskussion, das ist für mich der Punkt, wo ich einfach auch aussteige. Mhm. Das ist für mich der Kasteiung zu viel und das ist auch so, die Gesellschaft bewegt sich mittlerweile irgendwie so auf ein gesamtes Ernährungsproblem hin. Es ist aber ein tierisches Luxusproblem. Ja, wir leben in einem Land, wo alles zu haben ist und kaum jemand
totaler Luxus,
ne? Verhungert. Ja. Und deswegen, mein nächstes Buch, da wird es dann auch wieder Fleisch geben, auf jeden Fall. Gutes, natürlich.
Ja, ja, es ist tatsächlich auch in den letzten 2 Jahren vor allen Dingen hochgekommen. Ne? Also, ich meine, vegan gab es natürlich die ganze Zeit vorher schon, aber dass es jetzt wirklich so einschlägt, das nehme ich jetzt auch erst so seit 1,5, 2 Jahren wahr.
Ja.
Ja, dass immer mehr Leute Sojamilch, Cappuccino mit Sojamilch bestellen und an den Kaffeebuden und eben auch sonst... Und ich nehme es halt immer irgendwie auch so ein bisschen radikal wahr. Also ich finde, die wenigsten Leute, die da dozieren, die sind entspannt.
Das ist auch meine Beobachtung. Und man darf es nicht verallgemeinern, ist klar. Aber
klar.
Das ist schon ziemlich, ich sage immer, Veganismus ist nicht nur eine Ernährungsform, sondern lappt auch immer schon leicht in die Ideologie. Mhm. Weil Veganismus, und das wissen eigentlich die wenigsten Leute, die sagen, oh, ich ernähre mich jetzt vegan, sei es für ein paar Wochen oder sei es für... Das Veganismus ist eine Lebenseinstellung. Das heißt, das betrifft dein ganzes Leben, vom Schuh bis zum Abendbrot. Und die Zeit, die da aufgewendet wird, ist enorm. Und das ist einfach, das führt dann schon so ein bisschen zu einer Ideologisierung und letztendlich auch einer Radikalisierung. Ich finde, das Internet ist immer da am trostlosesten, wo Veganer und Fleischfresser miteinander diskutieren. Das ist wirklich ein Grauen.
Ja, das ist noch schlimmer als in den Weinforen.
Und man dachte, da gibt es unwesentlich Schlimmeres. Nur Unwesentliches, das schlimmer ist.
Ja, dachte ich immer. Nee, eigentlich. Nee, das ist schon. Also ich habe das schon. Parallel dazu gibt es natürlich diese Gesundheitsdiskussionen, wo es um Homöopathie etc., Alternativmedizin und klassische Medizin geht. Da wird es natürlich auch trostlos.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ich sage immer, man muss einfach auf seinen Körper hören und ich empfinde Kulinarik, obwohl wir ja gerade auch als Foodblogger und Journalisten sehr, sehr viel darüber sprechen, ist Kulinarik im Endeffekt doch eine sehr persönliche Angelegenheit. Mhm. Die ist geprägt von deinen Vorlieben, auch von dem, was du brauchst, einfach was dein Körper braucht, was du magst, wie du groß geworden bist. Über wie viel Geld du in deinem Geldbeutel verfügst.
Ja, absolut.
Das sind alles Eckpunkte, die das so ein bisschen für jeden sehr persönlich machen. Und ich glaube, darum wird auch so stark gestritten. Mhm. Weil jeder Angriff oder jede Besserwisserei über Ernährung dann immer gleich eine sehr persönliche Kritik auch darstellt. Mhm. Und jeder will natürlich glänzen und verteidigt da eben seine Burg. Und ich glaube, das ist nicht der Weg, den Genießer gehen sollten.
Nee, das stimmt. Das sehe ich auch so.
Och, darauf noch einen Schluck vom Demi-Sec.
Ist schon klar, warum der Rich heißt, ne?
Ja.
Das ist echt.
Ja. Ganz toll. Unterscheiden die sich auch sonst vom Alkoholgehalt nicht, ne?
Ich glaube nicht. Also die Grundweine bei Paul Roger sind immer sehr Blauburgunder-lastig, also Pinot Noir-lastig. Also die verwenden schon die 3 Hauptrebsorten, also Pinot Noir und Chardonnay und Pinot Meunier. Mhm. Aber eigentlich ist Paul Roger bekannt dafür, dass sie relativ viel Pinot Noir immer in ihren Weinen haben. Also sie bauen meines Wissens nach nichts reinsortig aus.
Ja.
Aber eben immer mit hohem Pinot Noir-Anteil. Und das mag man auch so ein bisschen, finde ich, so von der... Mhm. Also gerade hier bei diesem Rich, finde ich, von der Frucht, von dieser blauen Frucht so ein bisschen und von dem Volumen, was der Wein dann auch hat. Ne?
Ja.
Hm. Mal gucken, wie das mit Wurst schmeckt.
Ja, das ist eben keine Wurst.
Ah, das ist keine Wurst. Nee, ist Zunge.
Das ist Zunge.
Das ist Zunge.
Und ich finde, dass Zunge extrem gut zu Champagner geht. Ich habe die Zunge nur ganz leicht befeuchtet mit etwas Weißweinessig.
Ja.
Kann man auch Champagneressig nehmen, obwohl ich immer nicht weiß, ob da wirklich und wie viel Champagner da drin ist und ob das irgendjemand schmeckt. Ich habe ein bisschen Weißweinessig genommen und ein sehr gutes Olivenöl.
Sehr weiches. Also,
Ja. Hauchdünn aufschneiden lassen mir von meinem Metzger. Ein Hauch Pfeffer. Und was ich eine sehr schöne Sache finde immer bei Champagner, ist alles, was schnittlauchig ist. Also hier ist es jetzt Schnittlauch, Frühlingszwiebeln, Lauch. Das sind Sachen, die super zum Champagner gehen.
Ja.
Also, und du kannst eine Lauchkisch machen mit einem weißen Belag. Ich glaube, das würde auch sehr gut dazu gehen.
Ja, das glaube ich auch.
Ja. Schöne Lauchkisch, vielleicht ein milder Käse dabei, ein bisschen Apfel oder Birne, super. Zu was passt die Zunge jetzt denn am besten? Wahrscheinlich auch zum Demi-Sec, ne?
Ich glaube auch, ja.
Das Olivenöl ist leicht grasig, aber eher mild.
Mhm.
Das habe ich ausgesucht, damit es eben nicht zu doll wird mit dem Champagner.
Mhm.
Und ist von Pura aus der Schweiz. Sehr gut.
Pura?
Mhm.
Sind das die auch die Nudeln in Süditalien fertigen lassen?
Ja. Also ich habe die mal vorgestellt im Blog, so sind wir zueinander gekommen, da haben die diese Roasted Pasta.
Das ist super, ne?
Ist für mich nach wie vor ein ganz neuer und anderer Pasta-Genuss. Ich mag die super gerne. Jetzt haben sie gerade so dünne Nudeln rausgebracht. Auch super, super lecker. Es gibt sie auch mit Zitrone, das war jetzt nicht so mein Fall.
Mhm.
Obwohl es mit echter Zitrone gemacht ist, aber Nudel ist für mich immer die Basis, um noch was Schönes sich dazu zu denken.
Ja, das finde ich auch. Da muss nicht viel drin sein.
Muss nicht,
das, das kann alles drauf, drumherum.
Ja. Und so eine Limonnudel ist aber natürlich ein super Fastfood. Ne?
Ja.
Reine Topf, Stückchen Butter dazu.
Öl dazu.
Und, ja, ein bisschen Öl, genau. Und fertig.
Ja. Pura, die werden mit Doppel-P geschrieben.
Mhm.
Und ich bin auch durch deinen Artikel darauf aufmerksam geworden.
Ja.
Damals haben wir das dann auch direkt besorgt, weil es das auch direkt ziemlich direkt hier bei Alatura gab.
Ja. Ja.
Und finde es auch klasse. Also es ist irgendwie, es hat eine Historie. Ne? Die armen Bauern haben sozusagen die Körner noch aus den Böden geholt, die nach der Brandrodung sozusagen, als der Rest der Strohhalme abgebrannt wurde, da noch zumindest die das, was hinten drauf steht.
Also, ich habe aber mit den Jungs gesprochen und ich habe es auch recherchiert. Also, das ist schon richtig so tatsächlich. Ja. Und
sind das Italiener oder sind das Schweizer?
Ja, das sind schon Italiener. Sind schon die Italiener, haben italienische Wurzeln. Die Mamas sind auf jeden Fall Italiener.
Ah, okay.
Ja. Ganz bezaubernd. Letztes Jahr zu Weihnachten gab ich für alle einen eingelegte Oliven von den Mamas.
Mhm.
Und eingelegte Orangen von den Mamas.
Oh. Oh. Die haben die dir zugeschickt.
Ja, die gab es aber nicht zu kaufen, sondern war echt nur so hier für gute Freunde. Es war so lecker. Das sind so die kleinen Sachen, die können gar nicht in große Produktion gehen, weil es dann irgendwie wahrscheinlich echt verlieren würde. Ne?
Ja.
So.
Ja. Die machen auch schöne Pesto. Also.
Ja. Auf jeden Fall. Obwohl ich immer sage, Pesto. Liebe Leute, bitte selber machen.
Mhm.
Na, weil das schmeckt halt echt frisch am besten.
Ja, klar.
Es ist kaum ins Glas zu kriegen. Dieses Aroma, das du hast, wenn du das eben mal selber machst. Man muss es ja nicht unbedingt reiben. Man kann auch alles einfach in die Moulinette schmeißen.
Und geht dann, auch.
Wenn kein Italiener zuguckt, geht es schon mal in Ordnung. Darf sich halt nicht erwischen lassen.
Genau. Ja, wir haben auch gerade Bärlauch-Pesto gemacht. Wenn es geht, machen wir das auch, aber manchmal geht es halt auch nicht. Dann ist es tatsächlich eine ganz gute Alternative.
Beim Bärlauch macht es auch Sinn, weil du rettest ihn noch so ein bisschen rein ins Jahr.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Wobei ich beim... Macht ihr pur Bärlauch oder macht ihr auch so Petersilienbasis?
Ja, auch ein bisschen, aber eigentlich im Wesentlichen
Bärlauch. Im Wesentlichen Bärlauch, ja. Und was für Nüsse?
Pinienkerne.
Pinienkerne, ja. Super.
Es wird ja meistens, findest du die ja im Pesto nicht mehr, weil es den Leuten zu teuer ist in der Produktion.
Genau. Ja. Ja, und da helfen auch sonst, gibt's auch, also mit gerösteten Mandeln geht es auch. Mhm. Und Walnüsse machen wieder so einen Extraton rein, mhm. Das muss man mögen. Ja. Und Cashewkerne sind toll. Also gerade für Leute, die eigentlich nicht auf Nüsse können, sind Cashewkerne echt eine super Alternative.
Und auch nicht so teuer, glaube ich.
Nee, es geht. Ja, es geht. Ja.
Also gute Pinienkerne, die kosten halt dann auch ein bisschen Geld.
Die sind so teuer geworden und man muss aufpassen, dass man nicht diese China-Ware bekommt. Mhm. Die sehen aus so wie kleine, böbbelige Maden. Mhm. Und die Italiener sind dann doch eher so, wie man das kennt, eben so länglich.
Ja. Ja. Ach, schön so eine Brotzeit.
Nicht wahr?
Mhm.
Ja, finde ich auch. Also abends ist das echt das Schönste.
Ja. Hat sich das Bloggen bei dir verändert in den letzten anderthalb Jahren?
Ja, sehr. Es ist vor allen Dingen hauptsächlich weniger geworden. Mhm. Einfach weil die Arbeit sehr fordernd ist und man muss halt irgendwo Abstriche machen. Mhm. Andererseits auch eine ganz bewusste Entscheidung, weil ich gemerkt habe, dass der Informationsfluss, also den du gerade, alle hängen ja bei Facebook rum irgendwie, und der Informationsfluss, den du da bekommst, der ist so, der macht dich so kurzatmig,
ja.
Und das ist auch so eine Masse an Informationen, die eigentlich überhaupt niemand mehr bewältigen kann, dass es auch dieser für mich der Anspruch geworden ist, lieber zurückzuschrauben und dafür irgendwas wirklich dann auch mit Sinn und Verstand.
Ja.
Also bei mir gibt es jetzt im Monat vielleicht zwischen 3 und 6 Blogposts. Das ist irrsinnig wenig. Und früher sagte man, ein Blog ist tot, wenn er diese Schlagzahl erreicht. Am Anfang war es ja so, bitte, du musst jeden Tag was machen, sonst rennen dir deine Leserinnen und Leser weg.
Ja.
Heute, und das genieße ich auch an den Blogs, die ich selbst lese, mag ich das, wenn ich zweimal im Monat drauf gucke und dann richtig knaller Beitrag bekomme, entweder was Witziges oder was mit Tiefgang, eine schöne Empfehlung, gut gemachte Fotos, ein Text, wo man sieht, der Typ hat sich für 3 Minuten Mühe gegeben. Das finde ich heute erstrebenswert und das ist, was Blogkultur heute für mich ausmacht und das versuche ich natürlich auch.
Ja.
Ja. Und diese ganzen Kurzmeldungen, also ich finde schon zum Beispiel, dass so Sachen, die man früher, vielleicht wäre das ein Blogbeitrag gewesen, wenn man irgendwie einen spannenden Link entdeckt in der Kulinarik oder so. Und das mache ich dann eben alles über Nucci Culinary Facebook, also quasi der Facebook-Auftritt zum Blog. Da kriegst du auch mal so kleine Meldungen, wenn mir irgendwas auffällt oder ich was entdecke. Und im Blog selbst sind dann die größeren Beiträge oder die auch ein bisschen, wo ich dann auch den Leser auffordere, sich kurz 5 Minuten Zeit zu nehmen, um das auch wirklich zu lesen.
Mhm.
Ja, das ist das. Was sich sonst geändert hat, ist, dass ich empfinde, dass die Food-Blogger-Szene, wenn man das so sagen darf, ist ja doch sehr gemischtes Publikum da.
Mhm. Sehr gemischte Anbieter.
Ja, ja, das meine ich. Das
und
meine ich.
Also, und Leserschaft.
Ja, also es gibt die Food-Blogger, gibt es eigentlich nicht so.
Und das nehme ich auch nicht so wahr.
Aber es ist doch so, dass sich sehr viel nach draußen verlagert und das finde ich wahnsinnig schön. Also man kennt sich jetzt mittlerweile so ein bisschen, man hat sich angenähert und jetzt passiert ganz viel in der Echtwelt, also in der Kohlenstoffwelt. So jetzt plötzlich, ich weiß noch, vor 4 Jahren fing das an irgendwie so, da haben wir uns auf der Frankfurter Buchmesse getroffen und das waren damals noch irgendwie, wir waren 3, 4 People irgendwie.
Ich habe mittlerweile so was Kultiges bekommen.
Ja. Und mittlerweile ist Frankfurter Buchmesse für Foodblogger echt schon so ein Muss-Termin.
Muss, ja.
Aber sehr, sehr schön, weil da gibt es dann eben auch extra Veranstaltungen, irgendwie extra Podien oder man sitzt einfach nur beim Frenzel im Trattori-Restaurant rum und trinkt Wein. Das ist einfach echt toll. So irgendwie. Wir waren vor 2 Jahren, hat irgendwie New Zealand Wein, Neuseeland war Gastgeber ja vor 2 Jahren bei der Frankfurter Buchmesse. Dann haben die spitz gekriegt übers Netz, dass wir uns da treffen und haben gesagt, hört mal, hier, wir machen euch einen Tisch klar und stellen euch ein paar Flaschen Neuseeland-Wein vor. Mhm. Habt ihr da Lust zu? Sensationell. Also sowas, das macht richtig Spaß. Ja. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt zum Beispiel dieses Wochenende, ich kann leider nicht, treffen sich Foodblogger bei Fuchs und Schlachten, Spielweg.
Aha, hier?
Ja.
Ah, okay.
Und machen, was machen sie? Nicht Schlachten, Wursten.
Wursten.
Ach, Wursten. Ja, finde ich super.
Ja, finde ich auch toll.
Solche Sachen irgendwie. Und das passiert dauernd und man trifft sich auf der Slow Food und man trifft sich sogar auf diesen bescheuerten Foodmessen hier so Internorga, Intergastra. Ich habe ja immer gesagt, ich gehe da nicht mehr hin. Ich gehe natürlich trotzdem, aber ich habe mir vorgenommen, nur alle 3 Jahre. Weil Innovationen suchst du da wirklich mit der Lupe. Und jetzt war wieder so ein Jahr, wo ich dann doch hingegangen bin. Und das ist ja erbärmlich. Es ist eigentlich eine Leistungsschau der Industrie und es hat sicher seine Berechtigung, ist aber für Hobbykulinariker wirklich nicht weiter interessant.
Okay.
Wie ist denn das bei euch mit den Weinmessen? Da gibt es ja auch eine Menge.
Ja, da gibt es eine Menge und das ist schon sehr interessant, würde ich sagen.
Ja.
So viele gibt es auch wieder nicht. Also es war jetzt natürlich gerade
genau.
die Weinmesse weltweit, würde ich fast sagen. Ja. Also ich würde die noch deutlich, also ich würde sie wichtiger einschätzen als die alle 2 Jahre stattfindende Messe in Frankreich, in Bordeaux. Eben die Prowein in Düsseldorf, die immer weiter wächst, immer größer wird, immer wichtiger. Ich war nicht da dieses Mal, ich habe mich dem entzogen.
Ja.
Das tut immer ein bisschen weh auch, weil ich sowieso sozusagen diese ganze Weinblogger-Journalie-Szene auch jetzt nicht so häufig treffe. Und das ist wäre immer auch ein guter Anlass, natürlich auch Winzer zu treffen. Aber letztlich ist das immer auch so ein Meet and Greet. Ja.
Ja.
Und ansonsten ist es für mein Empfinden so voll und so hektisch geworden, dass mir das dieses Jahr zu viel war.
Ja.
Ich fahre stattdessen jetzt am Samstag nach Italien, zu Vinitaly. Und mache direkt am Sonntag einen Abstecher nach Südtirol zum Alois Lageter. Das ist
super.
Das ist ein alteingesessener, mittlerweile biodynamisch arbeitender Winzer in Magreit, in Südtirol. Und der hat jetzt im 14. Jahr so eine Alternativmesse auf seinem Hof. Der hat so ein Kastell eigentlich mitten im Ort. Also in Südtirol schon am Hang der Ort und da halt aus dem 15. Jahrhundert das Ding. Ja.
Ja.
Großartig. Die Kulisse ist schon großartig und der hat, ich weiß nicht, 30 Spitzenwinzer da. Ja. Also was heißt Spitzenwinzer? Also es ist nicht alles super teuer, aber es sind einfach sehr gute Winzer, sehr gut ausgesucht. Aber eben auch drumherum so ein paar Leute, die richtig gut sind. Van Namen zum Beispiel, der Peter Van Namen ist da mit seinen Säften, mit seinen sortenreinen Säften und so weiter. Das ist immer toll gemacht. Ganz tolles Catering. Das macht einfach Spaß. Das ist ein total entspannter Tag, wo du wirklich in Ruhe auch Weine probieren kannst. Ich finde auch die Messe selber sehr entspannt, wie in Italy. Die verteilt sich irgendwie ein bisschen besser auf die ganze Hallenmenge. Und da freue ich mich drauf.
Super. Ja. Das hört sich sehr gut an.
Ja. Ja. Also ich habe das... ich kann vom Arbeitgeber aus auch mehrere Messen im Jahr besuchen. Als Fortbildung letztlich auch, ist auch wichtig für mich.
Ja.
Ich habe letztes Jahr halt Pro Wein gemacht und Vinitaly und die Raw, also die Naturweinmesse in London, was auch toll war. Dieses Jahr mache ich eben die Vinitaly und die Vivinum in Wien.
Okay.
Die findet nur alle 2 Jahre statt und da war ich bisher noch nicht. Das mache ich auf jeden Fall mal mit.
Super.
Ja.
Und das Angebot in diesen Messen unterscheidet sich auch. Das sind dann wahrscheinlich die Schwerpunkte des Gastlandes, schon. Oder?
Ja, also Vinitaly ist wirklich italienisch, bums.
Mhm.
Und dieses Land ist so groß, was Wein angeht. Ja. Und das ist so toll aufgeteilt. Ja, du hast eine Halle, da ist nur Toskana oder zwei. Du hast eine Halle, da ist nur Piemont. Ich werde dieses Jahr Süditalien machen. Eine große Halle Sizilien und alles so bis Neapel hoch, ja. Kampagnen und so. Das werde ich mir dieses Jahr mal antun. Dann gibt es mittlerweile eine immer größer werdende Messe mit Bio-Weinen und biodynamisch erzeugten Weinen. Da findet man dann auch ein bisschen, die laden immer auch ein bisschen was aus anderen Ländern ein.
Ja.
Da findest du auch ein paar Franzosen und Österreicher und so weiter.
Mhm.
Aber der Schwerpunkt ist absolut Italien.
Ja.
Letztes Jahr war eine zusätzliches Zelt aufgebaut. Da waren Bierleute da, also eben Craft-Bier-Szene Italien. Das war auch spannend.
Ja. Ja. Wie ist das mit dem Craft-Bier für dich als Weinmensch?
Ich habe bei mir eine Rubrik eingerichtet. Ich versuche einmal im Monat auch über Bier zu schreiben.
Super,
ich nehme mir immer 3 Biere vor.
Ja.
Also ich habe sozusagen, ist jetzt auch nicht, ist natürlich nicht ungewöhnlich, aber ich habe eine Kolumne auch Bier und einmal Gin.
Ja.
So, also andere hochprozentige Sachen trinke ich ganz selten nur.
Ja.
Gin sehr gerne. Und ja, Craft Beer habe ich auch entdeckt für mich. Ja. Das finde ich schon toll auch.
Wahnsinnig facettenreich, ja, ne? Was da kommt, ein Reichtum absolut auf einen zu. Das ist ja noch kaum einzuordnen.
Also einmal wirklich das, was wir hier nie so richtig mitbekommen haben, weil wir kaum über den Tellerrand geguckt haben.
Ja.
In Belgien, ja, also das habe ich schon ein bisschen früher entdeckt für mich, weil mein Sohn eben auch in Brüssel wohnt. Da hast du schon allein rund um Brüssel bestimmt 200 Brauereien, kleine Brauereien, Mikrobrauereien letztlich, ja, die alles brauen, was du haben willst. Mhm. So, ja. Und aber was da jetzt kommt und dass sich das hier auch verändert, das finde ich toll.
Super. Ne? Ja, finde ich auch. Und Gin, das ist auch für mich ein Riesenthema. Ich bereite gerade einen Artikel vor über deutschen Gin. Was ist denn dein Lieblings-Gin bei den Deutschen?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, finde ich. Also es gibt ja jetzt in Hamburg ganz neu Gin Soul.
Ja, Hammer.
Klar. Das ist super.
Ja.
Das ist wirklich toll, finde ich. Also die ganze Location natürlich und ganze Aufmachen und so weiter. Aber der Gin selber ist einfach schön. Ja. Ich mag sehr gerne Sünner aus Köln. Ja.
Ah.
Ja, hast du schon mal probiert?
Habe ich noch nicht.
Musst du unbedingt machen.
Okay.
Ja. Den muss ich mir noch probieren. Ein sehr wacholdriger Gin. Also das ist, finde ich, ein sehr klassischer Gin, der wirklich ordentlich Wacholder hat. Aber so schön so rundherum ein paar Botanicals, das ist echt gut. Ist jetzt nicht der feinste, aber das ist einer, den kannst du auch gut irgendwie...
also einer der klassischeren dann einfach auch, ne?
Ja. Genau. Sind, glaube ich, meine Liebsten im Moment.
Hast du diesen neuen Sargin schon probiert, in dem Riesling drin ist?
Nee.
Da bin ich so drauf gespannt. Ich habe mir den jetzt bestellt. Das ist ja der Hammer. Also ich bin sehr gespannt, das wird man dann da lesen können.
Also ich habe schon einen Artikel über deutschen Gin verfasst in FAZ. Also ich habe ja irgendwie bei Don Alfonso zwischenzeitlich so Gastbeiträge geschrieben. Ja. Aber da gab's nur drei. Also da gab es halt den Monkey 47, den Duke und was gab es noch? Der dritte fällt mir gerade schon gar nicht ein.
Na, den Adler wahrscheinlich aus Berlin, oder? Adler.
Ja,
den gibt es auch schon ein bisschen länger.
Ja, das stimmt.
Ja, Duke ist ganz gut. Und aus München kommt jetzt sehr viel mit Ausrufezeichen. Ich habe ihn noch nicht probiert. Er steht da, ist heute gekommen.
Nochmal einen Schluck von diesem Rich nehmen. Genau, und dann gibt es halt noch das Vino Camp. Das ist sozusagen der Treffpunkt aller, schon mehr oder weniger konsequent aller Blogger, die irgendwas mit Wein zu tun haben, also die im Netz mit Wein unterwegs.
Das wievielte Mal ist das jetzt?
Das vierte Mal.
Mhm.
Ich bin mal gespannt. Also ich war das letzte Jahr konnte ich nicht. Das Jahr davor war schon so, dass immer mehr PR-Agenturen eben auch reingegangen sind, immer mehr geworden sind. Ich weiß nicht, wie es sich entwickelt. Aber es ist eine schöne Sache.
Ja, also ich las davon und las auch eben die Kritik, die dann so ein bisschen mitschwang, wenn dann erstmal auch die Händler und die Agenturen mit am Tisch sitzen, ist es nicht mehr das. Und ich bin unsicher, bei uns, also ja, siehst du mal, macht man selber schon so Fronten auf bei uns, bei euch. Interessant. Nee, aber bei den Foodbloggern ist es so, da hält ja die Industrie jetzt auch mit Pauken und Trompeten Einzug. Und gerade beim Stichwort Camps habe ich da die Meinung, dass ich das eigentlich auch sehr gerne mitnehmen, ehrlich gesagt. Also wenn mir eine Firma, die jetzt nicht gerade Menschen unterdrückt, Preise kaputt macht, sondern irgendwie ein anständiges Produkt hat, ein redliches Produkt und eine redliche Firmenpolitik, wenn die dafür sorgen, dass die Barcamp-Strukturen erstehen können und dass der Eintritt vielleicht 25 und nicht 50 Euro beträgt, dann ist das was, wo ich denke, das kann man sehr gut machen, weil im Endeffekt, wie weit willst du dich denn abschotten? Leben ist immer Handeln und Leben ist immer Verkaufen. Und
ich glaube auch, du kannst es auch nicht. Du kannst auch den Standard nicht aufrechterhalten auf Dauer, wenn du die ganze Zeit sagst, ich bleibe völlig autark und alle Formen von, ich nenne es mal Hilfe oder zur Verfügungstellung von Leistungen machen dich direkt käuflich. Ich glaube nicht, dass das wirklich so ist, wenn man damit offen umgeht auch. Ja. Ich habe bei mir zum Beispiel auch gemerkt, wenn ich einen Standard aufrechterhalten will an Artikeln, auch an Weinen, die ich beschreibe, dann brauche ich Hilfe. Mhm. Weil ich kann ja nicht in den Laden gehen und 20 Flaschen Wein kaufen, nur damit ich die probiere und die in meinen Blog stelle. Das funktioniert nicht, es geht nicht. Ich kann das nicht. Ich kann aber annehmen, wenn mir ein Weinhändler sagt, pass auf, ich schicke dir mal eine Kiste mit neuen Sachen und ich wähle dann aus, welche Weine ich beschreibe und schreibe drunter, die Weine wurden mir zur Verfügung gestellt von Hinz und Kunz. Ja. Damit kann ich persönlich leben.
Ja.
Ja. Und wenn ich eingeladen werde auf eine Tour, dann kann ich damit auch leben.
Ja.
Ja, ich mache das, für mich ist es transparent, für den Leser auch und Feierabend.
Wer kommt denn schon bitte raus? Also
fragt jemanden, einen Redakteur bei der Autobild, ob er irgendwie den Saab gekauft hat, nur weil er dann bespricht? Ja. Natürlich nicht, ist ja Quatsch. Mhm. Nur weil ich das Produkt dann konsumiere, was ich nochmal tun muss, um es beschreiben zu können, bin ich ja nicht direkt käuflich.
Nee, und ich finde auch, dass gerade das Bloggen hat ja auch etwas sehr Transparentes und du stehst ja immer mit deinem, ich sag mal, guten Namen für das, was du tust. Und wenn die Menschen, deine Leserinnen und Leser, wenn die Wind kriegen, dass du einfach nur noch Produkte abfrühstückst, weil du halt, dann wird es schwierig und dann verliert man Glaubwürdigkeit und das kann keiner wollen und schon gar nicht für den Preis von einer Flasche Gin. Ich habe jetzt wieder das Problem, jetzt schreibe ich diesen Gin-Artikel. Drei Anbieter habe ich mir selber gekauft, zwei haben mir ungefragt Sachen zugeschickt. So, was mache ich jetzt? Jetzt schreibe ich drunter. Dieser Gin wurde mir zur Verfügung gestellt, was früher mit Verlaub kein Journalist je gemacht hat. Ich komme ja aus einer Fresszeitung irgendwie und das war doch ganz klar, dass dieser...
Das macht sonst auch... Also, das machen auch ganz wenige.
Und insofern...
Ich finde es auch nicht schlimm. Also, ich weiß das. Ja, das natürlich, also ich meine, es ist auch nicht machbar, auch eine Vinum oder ein Falstaff oder so, die können ja nicht in den Laden gehen und die Weine kaufen.
Ja.
Natürlich nicht.
So, wie viel Gin will ich denn jetzt hier wegsübbeln?
Ja, eben.
Weißt du, ist jetzt halt so. Jetzt steht da eine Riesenbatterie und die Hälfte ist gekauft und die andere Hälfte nicht. Ja, mein Gott, ne? So ist es eben. Wobei ich jetzt gelernt habe, und das war mir auch neu, im Gespräch mit einem der Erzeuger, dass Gin extrem schnell ermattet auch. Also du solltest, wenn du den Gin aufgemacht hast, das ist keine so eine Bar-Preziose, die da jahrelang stehen darf, sondern das sollte zügig getrunken werden. Ich mir überlege, wie ich mir immer meinen Hendrix Gin eingeteilt habe. Schön blöd.
Stimmt. Ist das noch dein liebster Gin?
Ja, nach wie vor. Ich finde das toll. Das ist für mich der Inbegriff von Erfrischung. Ist einfach, wenn ich nach einem Tag irgendwie in eine Bar komme und ich kriege einen Hendrix Gin mit einem Thomas Henry... Und einen hauchdünnen Streifen Gurke, der sich so durch die Eiswürfel schlängelt, das ist zum Wegsaufen gut. Mhm. Also das finde ich nach wie vor das Nonplusultra. Und ja, aber ich finde eben, was jetzt aus Deutschland kommt, auch super spannend und extrem variantenreich. Und da sind tolle Sachen dabei. Und das muss man einfach auch mal ein bisschen bekannter machen.
Ja, finde ich auch wichtig. Aber ich glaube, dass es sich im Moment, gibt es auch so eine Welle, wo sich das einfach trägt. Ne? Sonst würden die auch nicht alle auf den Markt kommen.
Ja.
Also es ist einfach wirklich populär, auch das Zeug.
Ja.
Zu Recht, finde ich. Das ist ein tolles Getränk.
Finde ich auch.
Ja.
Und wo ich gerade sagte, so ich komme dann von einem Arbeitstag in die Bar, das ist ja schön gedacht, aber leider kaum möglich. Und das, finde ich, einfach ist etwas, was die Barkultur in Deutschland noch ändern könnte. Ich plädiere sehr für frühere Öffnungszeiten. Mhm. Also echt, ich möchte besonders freitags irgendwie, also freitags würde ich wahnsinnig gerne schon um 17 oder 18 Uhr die Möglichkeit haben, einen Trink zu nehmen. Ich bin nämlich ein alter Mann, ich bin 45 Jahre alt. Meine Abende hören viel früher auf als früher. Und ich genieße Cocktails und Longdrinks, genieße ich wirklich am liebsten in dieser blauen Stunde, die Dämmerstunde, ist ja auch so aus der Mode gekommen.
Total, so.
Und das ist eigentlich auch sowas, die schönste Zeit.
Auch sowas.
Ja. Ein schönes, frisches Glas Champagner um freitags um 17.30 Uhr. Super. Hier in Hamburg hat ja jetzt gestern eröffnet, ich war da, habe schon mal gleich vorgekostet, The Birch aufgemacht. Das ist die Bar vom Barwerk, das macht der Fabio Häbel der Marcel Baumann. Ja. Die machen das zusammen, haben so eine Barschule aufgemacht und vorne ist jetzt Barbetrieb drin. Und die machen, und da habe ich sie auch gestern sehr für gelobt, um 17 Uhr auf.
Freitags oder überhaupt?
Ja, leider nur Dienstag, Mittwoch, Donnerstag.
Okay.
Weil sie Freitag, Samstag und anderweitig busy sind natürlich. Ja, ja, okay. Ne? Das sind natürlich die Großkampftage in der Bar.
Ja.
Aber zumindest kann man jetzt mal im Mittelteil der Woche auch schon mal ein bisschen früher einen sehr guten Cocktail genießen.
Und bezahlbar auch, oder?
Ja. Okay. Also da schlägt ja keiner über die Stränge.
Das ist ja auch immer, das ist immer so eine Sache, finde ich. Ne? Also Bar-Szene kenne ich jetzt gar nicht gut hier in Hamburg, aber sowas will man sich ja auch, also das ist total schön, davon mal irgendwie ein Glas zu trinken, aber ich finde es halt auch absurd, wenn ich dafür irgendwie vielleicht 18 Euro zahlen soll oder so ein Quatsch. Ne?
Das macht ja der Meier toll, der Jörg Meier von der Le Lion Bar.
Ja.
Also dessen, es lohnt sich sehr, dessen Newsletter, wenn man in Hamburg lebt, zu abonnieren vom Le Lion, weil da kommen dann oft ganz spontane Einladungen, wo er sagt, hört mal ihr Hasen, ich habe hier 3 Magnumflaschen stehen, die mache ich heute Abend auf, das Glas zu so und so viel. Und das ist toll.
Das macht Spaß. Genau, das wäre auch meine Idee von einer Weinbar.
Ja, ne? Genau.
Ganz kleine Standardkarte und ansonsten die ganze Zeit Sachen, also
die meisten. Große Flaschen.
Große Flaschen, gereifte Sachen.
Ja.
Auch mal einfach ganz normale, schöne, einfache Sachen. Freak-Weine, Orange-Weine, was auch immer. Aber halt immer was anderes. Immer was anderes. Bist natürlich die ganze Zeit dabei, das Zeug ranzuschaffen. Aber auf der anderen Seite hast du halt, du brauchst keinen riesen Keller, ja, wo du irgendwie eine riesen Weinkarte hast mit Chateau Latour von 61 bis 1998 oder so. Und dafür hast du halt eigentlich für alle immer irgendwas, was man mal ausprobieren kann, ausprobieren will, wo man sonst nicht rankommt, vielleicht, ja, und wo du zu einem vernünftigen Preis davon einfach mal ein Glas trinken kannst.
Ja. Und du bindest dein Publikum total an dich.
Ja.
Also, weil, wie oft gehen wir alten Leutchen denn jetzt raus, ohne das überzustrapazieren? Aber wenn ich zum Beispiel, irgendwie dann plötzlich was lernen kann über unfiltrierte Weine, dann gehe ich eher.
Ja.
Dann nehme ich sogar meine Frau mit und dann wollen wir das wissen. Das ist eben das Schöne. Ich finde, die Kulinarik entwickelt sich dahingehend sehr schön, dass immer mehr Leute wissen wollen, was sie im Glas haben und was sie auf dem Teller haben. Ja. Das ist so der Lichtblick.
Wie nimmst du das da wahr? Also das wird schon, also diese Suche danach, nach Informationen und Aufklärung, die wird schon breiter. Ja? Also
es werden
schon immer mehr.
Ja. Das ist natürlich, betrifft das eine bestimmte Schicht. Das geht leider nicht durch alle Schichten. Das ist leider so.
Könnte man das ändern? Schwierig, ne?
Ich weiß es nicht. Ich versuche immer mit meinen Kochbüchern halt irgendwie den Leuten Spaß am Essen zu vermitteln und dass es halt auch einfach geht und dass es nicht so teuer sein muss. Ich glaube, das ist der Weg. Es geht halt echt immer noch sehr viel ums Geld.
Ne? Ja.
Und gerade in schlechten Zeiten. Und die Deutschen sind ja nicht so offenes
Portemonnaie. Aber sie haben eigentlich gar keine schlechten Zeiten.
Ja, genau, das wird
eigentlich nicht.
Das finde ich sehr schön, dass du das sagst, ja.
Also gemessen am allgemeinen, also weltweit Standard sowieso nicht, aber wir leben auch innerhalb von Europa auf einer goldenen Insel.
Ja. Singt Jan Delay doch auf seinem neuen Album. Im Großen und Ganzen haben wir doch alle was zu tanzen. Ja. So, ja, das stimmt schon. Umso befremdlicher, wenn dann so Probleme so aufgebauscht werden, wie so Veganismus und du musst jetzt unbedingt dich so ernähren und dass dieses heilsbringende Glücksversprechen über Ernährung, das ist der Diskussion über Genuss nicht förderlich.
Nee, finde ich auch. Nö. Und ich glaube auch, also wir zum Beispiel, wir müssen schon sehr genau gucken, wofür wir unser Geld ausgeben, aber trotzdem. Trotzdem. Also trotzdem kann man irgendwie gute Produkte kaufen und dann wird es sozusagen auch ein Automatismus, dass man eben nur selten Fleisch isst.
Ja.
Ja, das muss man sich gar nicht groß vornehmen. Dass, wenn ich sage, ich versuche einen Großteil der Sachen frisch zu kaufen, dann gebe ich dafür schon so viel mehr Geld aus, dass ich für gutes Fleisch eben nur noch, ich sag mal, einmal die Woche eben Geld habe. Aber dann ist es halt auch so. Und dann bist du wieder da, wo früher die Leute auch waren. Ne?
Im Grunde genommen, ja.
Im Grunde genommen schon, ja.
Und du hast ein super cooles Fleisch auf dem Sonntagstisch. Wir haben neulich einen Huhn gekauft. Das war wirklich, Das kostete 16 Euro bei, hier beim Geflügelschlachter in der Schanze. Und also das ist, auf den ersten Blick ist das dekadent, auf den zweiten Blick waren das drei komplette Mahlzeiten, die wir aus dem Huhn rausgeholt haben. Mhm. Und es schmeckte einfach köstlich. Und wenn ich mir irgendwie fünfmal die Woche Schweinenacken für 2,99 kaufe,
ja, da dann geh in den Laden und kauf den Huhn. Was kostet denn ein Huhn? Ja. 3 Euro?
Ja. Ja, eben. Genau. Fürchterlich. Ja.
Dann kannst du 5 Hühner kaufen dafür.
Ja.
5 Hühner aus dem Mastbetrieb.
Ja, lecker.
Inklusive an den Butiker.
Und Kotspritzern. Ja. Nee, unappetitliche Sache, aber so ist es ja. Also wenn dieses Umdenken gelingen würde, dass das eigentlich nicht wirklich teurer ist, sich besser zu ernähren oder ein bisschen was umzustellen, das wäre schon toll. Wenn ich die Fertiggerichte sehe, wenn wir die noch mit in die Kalkulation nehmen, dann siehst du kein Land mehr. Also das ist die teuerste Art, sich zu ernähren,
ja,
ist mit Fertiggerichten.
Und die übelste eigentlich.
Auch, ja. Das sowieso.
Sollen wir noch den dritten aufmachen?
Also ich bin sehr dafür.
Ja, ne? Absolut. Ja. Jo, da haben wir den dritten. Der nennt sich jetzt Pure Extra Brut.
Ja.
Also da ist im Prinzip nichts mehr drin an Dosage. Ne? Das machen von den großen Häusern in der Champagne macht praktisch niemand.
Okay.
Das ist eigentlich eher so das Spielfeld der Winzer Champagner. Champagner Winzer. Also das, was in der Champagne eigentlich erst... So ein bisschen wie Craft-Bier-Szene.
Ja.
Also du hast die das Pendant zu den Fernsehbieren sind eigentlich die großen wie Veuve Clicquot und Moët und so weiter, Lanson und Nicolas Feuillat. Und dann hast du so ein paar kleine Häuser eben wie Paul Roger oder Gosset oder so. Und dann hast du mittlerweile eben die totale Alternative. Das sind halt die Winzer, die ganz kleine Flächen haben, ein paar Hektar. Und versuchen, so diesen Terroir-Gedanken eben total auf Champagner zu münzen. Was halt vorher nie jemand gemacht hat eigentlich. Da wird zwar dann natürlich die ganze Zeit von Terroir geredet, weil du halt diese Kreidefelsen natürlich hast, die Kreide untergrund und immer gesagt wird, ja, Champagner ist ja einzigartig, weil, ne? Mhm. Weil du eben die Böden hast und dazu eben das spezielle Klima und so weiter. Aber die reduzieren das dann auf einzelne Weinberge, ne? So wie du das bei Wein ja ganz normal hast. Ne? Also halt, weiß ich nicht was, Eitelsbacher Kartäuserberg und da steht halt der Riesling und das ist sozusagen das, was diese Lage ausmacht. Ja. Das hast du in der Champagne ganz selten gehabt. Und mittlerweile machen das halt diese Winzer und die anderen, die Häuser ziehen so ein bisschen nach.
Und die Dosage habe ich ja gelernt, das ist ja Zucker, Süßweine, das kann sogar Cognac sein, ist das richtig? Bin ich da richtig
informiert? Cognac weiß ich jetzt, wüsste ich jetzt nicht, also, aber es ist Süßreserven, Most.
Genau, die einen Zucker. Quasi den Charakter und den Stil des Hauses und des Champagners prägen. Und
prägen, ja.
Und wenn du den jetzt weglässt, dann verlässt du dich auf deine 3 Grundweine und die Kunst des Kellermeisters sozusagen.
Genau. Also ursprünglich, der Champagner ursprünglich war zuckersüß. Mhm. Also damals, als das Ding sozusagen bekannt geworden ist, da hat man unheimlich viel Zucker reingeschüttet, um es überhaupt hinzukommen. Das ist ja sehr nördlich und vor 200 Jahren war es sozusagen noch nördlicher. Ja, da hast du die Weine eigentlich kaum reinbekommen.
Ja, ja.
Das heißt, du hattest unglaublich viel Säure im Wein und du hast es sozusagen durch Zucker abgepuffert. Und dann ist die Zuckerkurve immer weiter runtergegangen und die Weine sind also immer trockener geworden und sind dann irgendwann eben auf diesem Brütniveau sozusagen, das, was wir als erstes getrunken haben, geblieben, so um die 10, 12 Gramm. Mhm. Und alles, was eben darüber liegt, so wie dieser Demi-Sec, oder es gibt ganz selten, gibt es noch Du, das können dann schon 80, 100 Gramm Zucker sein.
Ui.
Kann aber... Also ich kenne nur 2 Leute, die das noch machen. Aha. Und die machen es ausschließlich als Jahrgangschampagner in bestimmten Jahren und das ist traumhaft. Okay. Ja, wenn du die 10 Jahre weglegst und die so eine leichte Firnis-Alterungsnote dazu bekommen, großartig. Müssen wir irgendwann mal, ich habe noch
was
davon, müssen wir irgendwann mal aufmachen. Aber das hast du halt nur noch ganz selten und was mittlerweile eben in dieser alternativen Szene eben der Fall ist, dass die ganz auf Dosage verzichten. Mhm. Und das kriegst du aber nur hin, wenn der Grundwein eben stimmt. Mhm. Der Grundwein zwar auch immer noch eine Säure hat, aber auch eine gewisse Reife.
Okay.
Und das ist halt so das Heikle. Ne?
Und das haben wir jetzt im Glas?
Das haben wir jetzt im Glas, genau. Das riechst du nicht, ne?
Nee. Ah, wunderbar.
Dazu müsste eigentlich auch der Ziegenkäse nochmal passen, oder?
Glaube ich auch.
Und ich glaube, dazu vor allen Dingen passt alles, was irgendwie mit Austern und mit...
Ich wollte gerade sagen, Garnelen oder Garnelen so, ja, ganz so toll.
Hat, ne? Alles, was so ein bisschen auf diesen...
So, jetzt bin ich nochmal zurückgekehrt hier zum ersten.
Ja. Also beim Rich war es ziemlich klar in der Nase, ne? Dieses Reichere. Bei denen ist es jetzt deutlich
abgeschlossen. Schwierig, also ich krieg's kaum hin.
Ja.
Manchmal denke ich das dann nur, weil man es weiß.
Ja, würde ich in dem Fall auch fast sagen. In der Nase ist es kaum.
Aber das ist toll. Also das ist super. Der Pure hier. So richtig schön heiß ist. Oh.
Ja.
Den würde ich, glaube ich, auch nehmen, um Champagner-Cocktails zu machen. Mhm. Weil das ist der Hammer. Das ist im Grunde genommen der, ja, wie schon der Name sagt, das ist der pure Stoff.
Ja.
Und dann weigen sich da nicht mehrere Süßigkeiten so.
Was tust du dazu? Also was ist so der klassische Champagner-Cocktail? Ich kenne mich ja mit Cocktails
hier gar nicht von Charles Schumann, der French 75 zum Beispiel. Oder eben der Bellini. Den finde ich so wahnsinnig gut, weil also ich stehe total auf Pfirsich. Und einfach Pfirsichmarkt mit Champagner aufgegossen. Das ist so ein Genuss im Sommer. Und das verorte ich auch so immer so ein bisschen nach Südfrankreich. Dann rieche ich schon den ersten Rosmarin. Finde ich eine tolle Sache.
Und der Schumann, der, wie heißt der?
French 75.
French 75.
Den hat der erfunden und ich sage dir auch gleich, was genau drin ist. Der French 75, der Charles Schumann hat den erfunden, aber ich sehe hier gerade, ich habe die Bibel nämlich geholt, mal eben. Ja. Cocktailien, das Handbuch der Bar, kommt aus der Mixology-Redaktion, ist wirklich ein tolles Buch, weil es sehr fundiert ist und was da drin steht, stimmt.
Ist gesetzt.
Genau. Und hier lese ich gerade, adaptiert nach einem Rezept aus dem Savoy Cocktail Book von Harry Craddock, der das schon 1930 gemacht hat und Charles dann wohl irgendwie 1975 den French 75 nochmal ausgegraben hat. Drin ist Gin, Zitronensaft, Zuckersirup im Verhältnis 2:1 und Champagner.
Ah.
Und für mich ist das einer der schönsten Drinks überhaupt, weil er halt wirklich, also natürlich meine Leidenschaft für Gin und dann das sprudelig Belebende vom Champagner. Und für mich ist der French 75 etwas, wenn ich in einer fremden Stadt, in eine fremde Bar gehe, dann fange ich den Abend mit einem French 75 an. Weil danach weißt du sofort, wo du bist. Also das ist ja nun wirklich sehr übersichtlich von den Zutaten. Ne?
Weil der Champagner stimmen muss und der Gin, ne?
Der Champagner muss stimmen, der Gin muss stimmen, dann plötzlich, also ich hatte das schon, dann schwamm da plötzlich eine Cocktailkirsche unten drin. Und also kannst viel falsch machen. Also
kann man überhaupt Cocktailkirschen? Also ich meine, ist das irgendwie
nein, Cocktailkirschen gehen gar nicht.
Nein,
der Jörg Meyer, von dem wir vorhin schon sprachen, der Chef vom Le Lion, der hat die da auch mal in so einer groß angelegten Aktion tatsächlich zu Grabe getragen mit Begleitung durch Presse und Film und Fernsehen. Sehr schön. Und der French 75, der sagt mir eben echt, wie eine Bar tickt. Wie wird der serviert? War der Champagner, wie lange ist der schon offen? Gibt es da noch so einen Restbuddel oder so? Und was ist es überhaupt? Superschön. Beim Italiener ist das übrigens das Carpaccio. Mhm. Das ist so der Schlüssel, um zu wissen, wo sitze ich. Wenn du das Carpaccio bestellst, dann weißt du eigentlich schon, ob du noch eine Pizza haben willst.
Ja. Spaghetti aglio olio
finde ich auch. Auch super, ne? Ja. Die einfachen Sachen sind die, die so trickreich sind.
Das kann man ja so unfassbar schlecht machen. Ja.
Das ist richtig. Das hat Eckhard Witzigmann hat das mal gesagt. Ich glaube, das war in einem Effilé-Interview, hat er gesagt. Kochen ist die Summe unendlich vieler Kleinigkeiten von größter Wichtigkeit. Mhm. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist richtig.
Ja.
So ist es. Und deswegen ist Spaghetti Aglio Olio nämlich doch ein schwieriges Rezept.
Ja, absolut.
Na, du kannst den Knoblauch verbrennen lassen, du kannst ihn so super hellbraun hinkriegen, wie er soll.
Du kannst schlechtes Öl nehmen.
Ja.
Jede Menge schlechtes Öl.
Die Pasta kannst du verkochen, ja, oder sie ist schon doof.
Ja.
Ja. Ja, also das hier ist wirklich toll, dieser dann. Pure. Super. Wo liegen wir hier preislich?
Also, jetzt, wir sind bei Champagner, deswegen ist es grundsätzlich immer schon teuer, ja, aber der hier in der Mitte, der Brit, der kostet, glaube knapp über 30 Euro.
Und der Würfkiko kostet 42 zurzeit. Ja. Also ich meine, da kann man ja nicht meckern, ne?
Ja. Ich müsste es nochmal nachgucken. Ja. Ich bin mir bei den beiden gar nicht so ganz sicher. Die werden ein bisschen teurer sein, weil es auch nicht in den Mengen produziert wird. Ich denke mal, dass der so um die 35 Euro liegt und der vielleicht so Ende 30, 39 Euro oder so.
Na doll. Ja, ja, super.
Und das ist für Champagner-Niveau sind das sehr faire Preise. Und dafür, dass die wirklich einen außerordentlich guten Namen haben, sind die immer auf einem erträglichen Niveau geblieben.
Spitze. Mhm. Sehr, sehr schön.
Was steht bei dir noch an jetzt in nächster Zeit, als wir den Termin ausgemacht haben, warst du noch mitten im Fotoshooting?
Genau.
Und kann man darüber schon was sagen? Ist da schon was angekündigt?
Ja, ich habe mir das jetzt mal so überlegt, dass ich das heute anlässlich dieses Podcasts sehr gerne dir als ersten Menschen erzähle und dann auch all denen, die da später zuhören mögen. Tatsächlich, als wir diesen Abend geplant haben, war ich gerade in den Fotoarbeiten für mein neues Kochbuch, das jetzt im Herbst erscheint, im September. Mhm. Und Ende April gehen auch die Vorschauen raus. Also so ein ganz großes Geheimnis ist es dann nicht mehr. Und jetzt schreibe ich das gerade, das Buch. Mhm. Und die Fotos sind sehr schön geworden. Die hat Daniela Haug gemacht, eine Fotografin aus Berlin, die aus der Reportagefotografie kommt. Und das ist das Spannende. Das Kochbuch wird auf die Hand heißen. Und es ist das Kochbuch zur neuen Brotkultur, aber eben nicht, wir backen nicht Brot, denn da gibt es sehr viele sehr, sehr gute Brotbackbücher.
Das Plötzblock.
Der Plötzblock ist ja, der Typ ist natürlich der Knaller. Und das ist für mich auch, ich habe es natürlich auch im Blog rauf und runter empfohlen. Das ist die Bibel. Und Lutz Geißler, den Namen können wir nochmal sagen, Brotbacken, das ist schon, das ist eben auch so eine Benchmark, dass ich, auch als ich dieses auf die Handbuch plante, mir klar war, das ist auch gar nicht mein Thema. Da brauche ich nicht mithalten. Ja. Sondern uns geht es um die Brotkultur. Alles, was drüber, drunter, drauf kommt. Ah, okay. Weil alle backen jetzt tolles Brot.
Pastrami und so.
Aber genau. Ja. Alle backen jetzt tolles Brot, aber keiner legt mehr was drauf. Und wir fangen wirklich an. Natürlich gibt es auch bei uns tolle Burger, Sandwiches, Pulled Pork, die ganzen Klassiker, aber wir reisen um die ganze Welt. Das heißt, du findest Brotklassiker aus der ganzen Welt. Auch wieder erstaunlich.
Ist auch wieder viele Recherchearbeit gewesen.
Oder? Ja, ganz bestimmt. In der Tat. Und vor allen Dingen auch viele schöne Sachen ausgegraben, auch wieder. Und auch wieder im eigenen Land irgendwie. Die schwäbische Seele, die ist jetzt eine Käseseele, die ist jetzt nicht so allgemein bekannt. Ne?
Ja.
Und diese ganze Abendbrotkultur. Wir sind in der Smörebrotkultur, das deutsche Abendbrot. All diese Dinge greifen wir auf. Und dieses Buch ist aber auch deshalb etwas ganz Besonderes, weil es erstmals all das enthält, was ich eigentlich seit Jahren erzähle, was ich so gerne hätte, wie ein Kochbuch sein soll. Nämlich, es gibt große Lesestrecken da drin. Also ich erzähle zum Beispiel die Geschichte des Hamburgers, die Geschichte des Hotdogs, solche Sachen. Und dann haben Daniela und ich, und das ist besonders eben Danielas große Stärke, auch warum ich so glücklich bin, dass sie das Buch fotografiert hat, da sind 15 Reportagen drin von Menschen, die diese Sachen machen. Wir sind also losgefahren und haben die Maker besucht, also die Leute, die den Pulled Pork Sandwich machen in Berlin, oder den Griechen, der hier eben diese super, super Gyros-Rolle verkauft. Mhm. Und haben die besucht und zeigen in der Reportage, wie die Sachen entstehen, wie die gemacht werden. Ich habe mit den Leuten gesprochen, es gibt also Porträts auch zu den, es menschelt. Und das ist etwas, was mir immer gefehlt hat. Ja, Rezept an Rezept zu reihen, das reicht einfach, finde ich, in der heutigen Zeit nicht mehr. Ich will wissen, wer sind die Leute, wie ticken die, woher kommen die? Ne? Mhm. Zum Beispiel Banh Mi ist zum Beispiel auch im Buch. Ne? Und dann einfach mal mit den Leuten zu reden, wo kommt ihr her, warum macht ihr das und warum macht ihr es so und wie ist es richtig und so und das. Super spannend. Also es gibt irre viel zu lesen, natürlich super viel zu kochen. Also ich habe 80 Rezepte drin und es gibt auch ordentlich Fleisch. Das muss man schon sagen. Also wenn ich da an den Pastrami-Sandwich denke, den wir bei Mock und Melzer haben wir den gemacht, das ist schon ein dickes Ding.
Da sind Mock und Melzer, sind das die aus Berlin?
Genau, genau. Ah, ja. Und also irgendwie 200 Gramm.
Die waren jetzt auch in der FED.
Genau, ne? Genau.
Da, sind irgendwie da möchte ich auch unbedingt hin.
Das 100, sah so geil aus. 150 bis 200 Gramm saftiges Fleisch zwischen zwei Alibi-Toastscheiben. Ja. Das ist schon enorm. Ja. Und trotzdem sehr, 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 sehr interessant. Am Ende unserer Reise haben wir dann trotzdem dem Zeitgeist folgend mal kurz durchgezählt, wie viel vegetarische Gerichte wir denn drin haben, falls wir es ausloben wollten. Und es ist tatsächlich ein Drittel. Und das finde ich erstaunlich. Ja. Da kommt natürlich der ganze Orient, der arabische Raum, Israel, da kommen tolle Brotgeschichten, die einfach mit ganz viel Gemüse und leckeren Soßen funktionieren. Gemüse,
Salate,
ja, genau.
Kichererbsen, Hummus, diese ganzen
Sachen. Alles drin, alles drin. Und wir haben tatsächlich, also wie gesagt, beim Backen haben wir uns sehr beschieden, wir haben aber trotzdem sensationell Toastrezept drin, wir machen die Burger Buns selber und du kannst in diesem Buch alles selber machen. Mhm. Das heißt, wir geben dir auch auf die Hand, wie macht man eigentlich Ketchup selber? Wie macht man Senf selber? Mhm. Also du kannst im Grunde alles machen. Ja. Thema Mayonnaise, da haben wir eine ganze Seite Mayonnaise. Wir haben tatsächlich eine vegane. Ich würde die jetzt nicht so nennen wollen, aber es ist so. Ja. Wir zeigen, wie die klassische Aioli geht, die nur mit Milch aufgezogen wird. Ja. Also gänzlich ohne Ei ist. Und wir zeigen natürlich die klassische Mayonnaise. Und du findest dann überall im Buch immer Verweise. In den einzelnen Kapiteln kannst du also sagen, gut, ich habe total Bock, diesen Burger zu machen, aber Ketchup habe ich noch im Kühlschrank. Mhm. Oder du sagst, oh nee, jetzt mache ich den Hammer-Ketchup mal selber und bringe den am Wochenende noch mit zum Grillfest zu den Freunden, die flippen aus. Mhm. Ja. Das wird das Buch und ich freue mich riesig drauf. Also es wird auch wieder eine Tour geben.
Ja. Machen auch wieder. Apropos Tour, du bist jetzt eh unterwegs, auch im April, oder?
Ja, genau. Ich habe gerade so, das hat sich ganz zufällig ergeben, noch so ein Schlaraffenland-Feedback. Plötzlich haben sich einfach nochmal Buchhandlungen interessiert dafür und das mache ich auch sehr gerne. War also wieder mit Schlaraffenland unterwegs und bin es noch am 12. zum Beispiel in München und am 12. April. Und dann ist aber mit der Literatur geht's, ich sage das jetzt ganz vorsichtig, allerfrühestens im Herbst nächsten Jahres weiter. Also dieses Jahr wird es tatsächlich eben mein neues Kochbuch wieder geben. Und ich sitze an einem Roman. Also ich habe mich jetzt an die Langstrecke gewagt, nach zwei Erzählbänden dann doch.
Wie viel Zeit bleibt denn dafür eigentlich noch übrig?
Gar keine. Das war das Problem. Und ich hatte das große Glück, dass ich für Schlaraffenland ein Stipendium bekommen habe. Die Stadt Hamburg hat mich 4 Wochen nach St. Moritz geschickt zum Schreiben.
Das habe ich irgendwie mitbekommen.
Und das war ein Segen für mich. Ja. Weil, also ich gehöre nicht zu den Autoren, die sehr lange vor einem leeren Blatt sitzen. Aber was mir immer fehlt im Alltag, ist Zeit. Mhm. Und ich schreibe halt morgens, vormittags sehr gut. Mhm. Und also so abends mal 2 Seiten immer, das funktioniert bei mir nicht. Ich muss schon dranbleiben. Und das in St. Moritz, dieser Januar, der war wirklich, das war explosiv. Also mein Verleger rief auch an und sagt, hier Stefan, literarische Qualität ist egal, Strecke machen, Strecke machen. Und das habe ich gemacht. Also ich habe unheimlich viel geschrieben.
Verleger heißt noch Mayrisch Verlag?
Ja, Mayrisch Verlag, ja. Ja, ja, super, die Jungs machen tolle Arbeit, das ist der Hammer. Und ich habe seitdem nicht mal reingeguckt und nutze jetzt die Zugfahrt nach München zur Lesung, um einfach diesen Stapel mir selber nochmal zu Gemüte zu führen und zu gucken, ob es vielleicht alles Quatsch war.
Oder wieder ein Feeling dafür zu bekommen.
Genau. Ja. Und dann wollen es die Jungs halt sehen und dann fangen wir mal an, darüber zu reden. Und dann werde ich mir wieder solche Inseln schaffen. Also arbeiten, um Geld zu verdienen, um Inseln zu haben, in denen man dann einfach mal 2 Wochen am Stück vielleicht, wäre toll, schreiben kann, sich also quasi selber ein Stipendium geben. Anders wird das niemals ein Buch. Also ich muss es so machen. Freue ich mich auch drauf, klar.
Super. Ja. Dann nehmen wir uns jetzt ganz in Ruhe noch die Zeit, irgendwie ein bisschen Champagner zu trinken und machen das Gerät aus.
Ja, sehr gut. Vielen Dank danke dir.
Für das Gespräch.
Danke.